Sie da draußen am Radio, sperren Sie Ihre Ohren jetzt einmal weit auf. Gleich hören Sie einen abgefangenen Funkspruch. Ein Führungssoldat aus der einstigen Tschechoslowakei wird darin eine geografische Linie durchgeben. Horchen Sie mal genau hin, was Sie verstehen. Kleiner Tipp: Es könnten die Namen einiger bayerischer Städte vorkommen. Also Obacht, es geht los.
Testing. Bonnenmais. Berg. Füße. Grafenau.
Und? Was haben Sie gehört? Kötzting. Ganz genau. Bodenmais und Grafenau? Auch richtig. Gut aufgepasst. Jetzt, wo Sie diesen Funkspruch gehört haben, was machen Sie sich da für einen Reim drauf? Wieso spricht ein Soldat aus einem Warschauer Paktstaat über Städte in Bayern? Und schon sind Sie mittendrin in der Arbeit der Aufklärer im Kalten Krieg. Sie sind quasi hineingeschlüpft in deren Rolle. Nun, vielleicht finden Sie in der nächsten halben Stunde dann ja heraus, was es mit diesem Funkspruch auf sich hatte.
Für uns war das immer so, dass wir im scharfen Einsatz waren. Es ging um die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, um Vorwarnzeiten, falls drüben doch mal mobilisiert werden würde. All das wollten wir natürlich mitbekommen und wir waren hier in vorderster Front gewesen.
Scharfer Einsatz, vorderste Front, da denkt man sofort an bewaffneten Kampf. Das war es aber gar nicht für Dieter Jenke und seine Kameraden. Damals, in den 1980er Jahren.
Dann waren wir zunächst an den Empfängern gesessen, haben nach tschechischen Funkverkehren gesucht. Und wenn wir die gefunden haben, dann haben wir die aufgenommen und entsprechend ausgewertet. Interessant ist es halt dann geworden, wenn auf der anderen Seite wirklich richtige Manöver waren. Da ging es um Einsatzgrundsätze, da ging es um neue Bewaffnungen, neue Panzer, Ähnliches. Das war dann für uns das Interessante.
Dieter Jenke war früher Horchfunker bei der Bundeswehr, auf dem großen Kornberg im Fichtelgebirge, in einem sogenannten Aufklärungsturm. Insgesamt 9 gab es im damaligen Westdeutschland, 3 davon standen in Bayern. Bis zur Wende wurden darin rund um die Uhr Erkenntnisse gesammelt über die Streitkräfte des Warschauer Pakts. Wir haben uns heute verabredet, um noch einmal zu dem alten Abhörturm zu fahren. Mit dabei ist noch ein weiterer Kamerad von früher, Bernd Müller. 20 Jahre lang war er Horchfunker auf dem großen Kornberg.
Die Russen in der DDR, die Russen in der Tschechei. Ja, es war schon ein ungutes Gefühl hier in der Grenzregion.
Wenn irgendwas hätte passieren sollen, hätten wir das wahrscheinlich rechtzeitig erfahren. Sonst hätten wir uns da oben nicht gebraucht.
Mal langsam, langsam, langsam. Da ist der Tor. Da ist das Tor. Okay.
Ja. Unkraut und Gräser haben den Eingangsbereich überwuchert. Von den Gitterstäben des Eingangstors blättert die Farbe.
Ganz schön zugewachsen.
Ja.
Dahinter ragt aus einem Flachbau der alte Abhörturm. Mehr als 60 Meter ist er hoch. Ein schlanker Bau, ganz ohne Fenster.
Von ringsrum hier war
Kamera überwacht. Kamera.
Wie ist es jetzt für Sie, wieder hier zu stehen?
Ja, es ist ein bisschen Wehmut dabei.
Warum Wehmut?
Naja, es ist wie in anderen Türmen auch. Wir waren eine eingeschworene Gemeinschaft dort oben. Wie eine U-Boot-Besatzung, ja, oder wie man es auch immer bezeichnet. Wir hatten hier in der Arbeit, wenn wir irgendwas festgestellt hatten, ein Erfolgserlebnis. Ich habe das immer wegen mit der Kriminalpolizei verglichen, wenn die einen Fall gelöst haben.
Also es heißt, und, Sie waren wie so eine Art Detektive.
Ja, das kann man eigentlich schon so sagen.
Ja, doch.
Die Detektivarbeit hier oben ist schon lange zu Ende. Nach der Wende stellte die Bundeswehr ihre Arbeit in den Aufklärungstürmen ein, auch auf dem großen Kornberg.
Alles, was man gemacht hatte, war plötzlich uninteressant. Keiner wollte mehr was davon wissen. Man durfte alles wegwerfen, was man noch so in den Schubladen hatte. Ja, es hat wirklich niemanden mehr interessiert, weil man davon ausgegangen ist, die Wiedervereinigung hat stattgefunden und in der Sowjetunion durch Gorbatschow, der große Umbruch, ging man eigentlich davon aus, dass Russland sich irgendwo demokratisieren könnte und dadurch war kein potenzieller Gegner mehr in Sicht. zur damaligen Zeit zumindest.
Das Belauschen des militärischen Gegners, im Kalten Krieg ein zentrales Mittel zur Informationsgewinnung, aber keine Erfindung dieser Zeit. Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts nutzten Österreich, Ungarn und Frankreich Funkhorchdienste, um mehr über andere Staaten zu erfahren. Im Ersten Weltkrieg hörte eine deutsche Telegrafentruppe die Aufmarschpläne der russischen Armee ab, was 1914 entscheidend zu Deutschlands Sieg in der Schlacht bei Tannenberg beitrug. Mit dem Zweiten Weltkrieg erlebte eine neue Technologie ihren Durchbruch, die Radartechnik. Neben Funkverkehren wurden nun auch elektromagnetische Wellen erfasst, etwa um Flugzeuge zu orten. Die sogenannte elektronische Aufklärung half den Briten, 1940 und 1941 die Luftschlacht um England zu gewinnen. Einige Jahre nach Kriegsende wurde die Aufklärung wieder aufgenommen. 1956, ein Jahr nach der Gründung der Bundeswehr, entstand die ELOKA, eine Truppe eigens für elektronische Kampfführung.
Die sogenannte ELOKA, elektronische Kampfführung, das waren die H-Funker und die B-Funker. Ich war bei den B-Funk und H-Funk, steht für Beobachtungsfunk oder Horchfunk.
Martin Schuster aus Bayreuth war einer der Soldaten, die im Kalten Krieg für die Erfassung und Analyse gegnerischer Radarsignale zuständig waren. Eine Arbeit, die vor allem am Monitor stattfand. Deshalb ist von Beobachtungsfunk die Rede.
Das heißt, wir mussten sehen, was ist für Flugaktivität, wo ist viel los, wo ist wenig los, wo wird es gefährlich. Und sobald wir Daten hatten von Flugobjekten, mussten wir das zum H-Funk geben. Die mussten von uns Anweisungen kriegen, auf 17 Grad fliegt eine MiG-21 und die hat Schießradar eingeschaltet. Und dann konnten die über die gleichen Antennen dieses Flugzeug orten und konnten die Gespräche abhören, also eben horchen.
Erst durch die Kombination aus Horch- und Beobachtungsfunk ergab sich ein detailliertes Bild der militärischen Lage jenseits des Eisernen Vorhangs.
Wir konnten sehen, ob da drüben nur friedliche Übungen gemacht werden, ob nur gelandet wird und gestartet wird oder ob irgendwelche aggressive Hintergründe bei diesen Flügen sind.
Am 15. Oktober beobachten amerikanische Aufklärungsflugzeuge über Kuba den Bau von Raketenbasen.
Präsident Kennedy verhängt die Blockade der Zuckerinsel.
Aggressionen des Warschauer Pakts hielt man damals für jederzeit möglich. 1962 führte der Konflikt um Sowjetraketen auf Kuba fast zu einem Atomkrieg. Durch die Krise wurde dem Westen klar, die Sowjets darf man nicht mehr aus den Augen lassen. Es ist die Zeit, in der die Bundeswehr beschloss, mehrere Aufklärungstürme an der Grenze zum Ostblock zu errichten. Der erste von ihnen entstand damals auf Oberfrankens höchstem Berg, dem Schneeberg im Fichtelgebirge. 1965 ging er in Betrieb. Ein Jahr später trat Martin Schuster seinen Dienst dort an. Gerade mal 18 Jahre war er da alt und die Weltpolitik für ihn und seine Kameraden zunächst noch ziemlich weit weg.
Für uns war das am Anfang, ja, ich will nicht sagen wie ein Computerspiel, aber es hat viel Spaß gemacht, diese Frequenzen und die Flugzeuge. Aber es war völlig ungefährlich bis dahin.
Bis dahin. Bis zu jener Nacht vom 21. August 1968, als sich die Bedrohungslage schlagartig änderte.
Eilmeldung. Truppen der Sowjetunion, Polens, Ungarns, Bulgariens und der DDR haben die Grenzen der Tschechoslowakei überschritten.
Sowjetische Truppen marschierten in die Tschechoslowakei ein. Das Ende des Prager Frühlings. Funkstelle.
In der Nacht, als dieser Einmarsch war, war ich zufällig am Turm oben. Das war dann so, dass alle Geräte, die wir sonst gefunden haben, sofort in Minuten- oder Sekundenschnelle teilweise, die waren alle nicht mehr aktiv. Es gab überhaupt keinen Empfang mehr. Und wir haben dann erst am frühen Morgen unten von unserem Kommandeur erst erfahren, was los ist. Also wir wollten melden, unsere Geräte sind defekt. War aber nicht so.
Die Sowjets hatten die militärische Kommunikation im Land abgeschaltet. Als sie dem Prager Frühling ein Ende setzten, kamen mehr als 100 Menschen ums Leben. Eine Krise, die im Westen höchste Alarmstimmung auslöste. Auch auf dem Turm am Schneeberg.
Alle waren nervös, es war Unruhe. Sowas gab es noch nie. Keiner wusste, was jetzt passiert. Dann kam sofort in den nächsten Tagen eine ganze Kompanie aus Bayreuth vom Heer, um den Turm zu bewachen. Also es waren also dann Bayreuther Heersoldaten am Turm wochenlang, monatelang stationiert und die waren also dort zum Schutz des Turms. Also es war eine sehr angespannte Situation.
Erinnern Sie sich noch an den Funkspruch vom Anfang?
Ja, das stinkt.
Wie denken Sie inzwischen darüber? Ein Soldat gibt über Funk eine geografische Linie durch, die quer durch Ostbayern führt. Aus welchem Grund? Zeichnete sich hier am Ende ebenfalls eine Bedrohungslage ab?
Rund um die Uhr fingen die Soldaten auf ihren Türmen solche Nachrichten ab und mussten sich immer wieder die Fragen stellen, was bedeutet das? Ist das wichtig? Sie waren unersetzliche Informationslieferanten für Militär und Politik. Hätte der Warschauer Pakt den Westen angegriffen, wären wohl auch sie eines der zentralen Ziele gewesen.
Jetzt sind wir im Zugang zum Turm. Das geht ja alles noch, ist ein bisschen feucht. Wenn wir dann in die Bunker gehen, bei dem sich dann die Soldaten ja aufhalten mussten, wenn ein Alarm war, da wird es eher beklemmender.
Marco Krasser läuft durch einen langen unterirdischen Gang, begleitet von einem Mitarbeiter. Von hier gelangt man direkt in den alten Abhörturm auf dem Schneeberg. Der fahl beleuchtete Gang führt auch am ehemaligen Bunker der Anlage vorbei.
Ah ja, hier sieht man es schon. Schutzraum für 50 Personen.
50 Personen, jetzt gehst du mal rein.
Oh, wie ist das eng.
Ein dunkles Verlies mit schmalen Bänken, eine neben der anderen. Über die Jahre ist Grundwasser eingedrungen.
Also links und rechts hätten sich die 50 Personen setzen können. Ablage für Waffen, dann für Kleingebäck mit Toilette und Waschbecken, weil man sich ja hätte auch länger hierherin aufhalten müssen. Also wenn man sich das jetzt vorstellt, 50 Mann sollen hier schlafen und warten, bis sie wieder raus dürfen. Und man weiß nicht, ob man eigentlich noch mal rauskommt. Zu dem Zeitpunkt hätte man es ja nicht wissen können.
Wir verlassen den finsteren Bunker und laufen weiter. Die Stadtwerke Wunsiedel haben den alten Abhörturm vor 10 Jahren gekauft. Und Marco Krasser ist deren Leiter.
Das ist der höchste Punkt im Fichtelgebirge mit 1051 Meter über Normalnull. Die Turmhöhe mit knapp 70 Metern. Und wir waren auf der Suche nach einer guten Stelle, wo wir unsere Internetverbindung aufbauen können. Und wir haben das dann wirtschaftlich bewertet für uns, haben ein Angebot abgegeben und konnten den Turm dann letzten Endes erwerben.
Der Schneebergturm sieht aus wie ein riesiger Kegel. Im oberen Drittel hat er eine Verdickung, einen fensterlosen Ring. Dorthin geht es jetzt mit einem Aufzug.
Kann man in den Bauch hineingehen. Das ist die Außenwand von dem dicken Bauch. Und das sind die Antennen für die zivile Nutzung, für die Kommunikation. Wir haben also einen großen Ankermieter. Das ist ein großes Telekommunikationsunternehmen. Und wir selbst betreiben auch einige Antennen, um unsere Bürger und Bürgerinnen mit schnellem Internet zu versorgen oder Telefonie dort, wo wir noch kein Glasfaser haben.
Vom Kalten Krieg ins digitale Zeitalter. Der alte Abhörturm hat eine neue Bestimmung gefunden. Gut so, sagt Marco Krasser. Er erinnert sich noch genau, wie es war, als der eiserne Vorhang ans Fichtelgebirge grenzte.
Man hat sich immer gefühlt wie halt am Ende eines Landes. Da geht es nicht mehr weiter, man hat nur eine Richtung gehabt. Für mich war das immer so eine Endzeitstimmung. Und als dann die Wende kam, das war dann wie so ein Befreiungsschlag, als wenn man einen Gürtel aufmacht und sagt, so, hey, jetzt kann ich schnaufen, jetzt kann ich atmen.
Der 9. November 1989. Für die Deutschen brach eine neue Zeitrechnung an.
Es ist überwältigend, man ist den Tränen nah. Es ist einfach unbeschreiblich.
Es folgten Wochen, in denen das Staunen über den rasanten Wandel der Geschichte kein Ende nahm. Auch nicht für die Soldaten auf den Türmen.
Es war für uns im ersten Moment natürlich auch schön, dass da jetzt die Grenzen zur DDR aufgemacht worden sind. Wir haben da noch nicht drüber nachgedacht, dass gleichzeitig das Ende unserer Einheit eingeläutet wird dadurch, logischerweise.
Nach der Wende versetzte die Bundeswehr die Mitglieder ihrer Aufklärungstruppe an andere Standorte. Die Abhörtürme wurden einer nach dem anderen aufgegeben.
Da wurden alle Ehemaligen, die viele Jahre dort verbracht haben, eingeladen. Da war ich auch dabei. Meine Frau durfte auch mit. Dann durften alle mit einem Bus zum Turm fahren. Und man durfte in den Turm, da waren noch alle Geräte da. Das war für viele Ehefrauen, dass die endlich wussten, wo ihr Mann jahrelang war und was das für Bedingungen waren. Ohne Fenster, nachts 12 Stunden in so einem Raum vor so einem Empfänger.
Für uns war das eine einmalige Zeit, auch im Rückblick. Wir waren dort oben eine eingeschworene Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft wirkt bis heute.
Herzlich willkommen hier in der ehemaligen Garnisonsstadt Bad Kötzting. Und hier
wie lebendig diese Gemeinschaft noch immer ist, zeigt sich unter anderem in Bad Kötzting, bei einem ehemaligen Treffen des Abhörturms auf dem Hohen Bogen, einem rund 1000 Meter hohen Bergrücken im Bayerischen Wald.
Es sind hier heute Abend laut unseren Unterlagen 228 Gäste angemeldet.
Hubert Wenzel war früher Leiter des Aufklärungsturms auf dem Hohen Bogen, später Chef des gesamten Fernmeldesektors im Bayerischen Wald. Dass die Wende die Türme überflüssig gemacht hat, sieht er, anders als viele Kameraden, nicht mit Wehmut.
Das war der Gang der Zeit. Wir waren ja kein Selbstzweck, sondern wir hatten eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen und diese Aufgabe ist weggefallen, eben weil der Kalte Krieg zu Ende war.
In den Gesprächen der ehemaligen Aufklärer aber, bei Bier und deftigem Essen, lebt er noch einmal auf, der Kalte Krieg.
Das war direkter Feindkontakt, die ganzen Signale, die man da aufgeklärt hat, das war ja, von der Stimmung her Kriegssituation.
Wir sind auf den Turm gefahren und haben nicht gewusst, was uns erwartet. Und es war wirklich jeden Tag anders. Es gab Tage, aufgrund der Wetterbedingungen, da ist man bis fast hinter Kaliningrad gekommen.
Mit dem Ohr, genau.
Also, oder bis weit nach Polen rein. Es gab andere Tage, da war es ganz schlecht, da hat man gar nicht viel gehört.
Die meisten Gäste bei dem ehemaligen Treffen sind bereits im Rentenalter. An ihre Arbeit im Turm erinnern sie sich noch lebhaft.
Ich habe einen Tinnitus. Ja, das war auch die Neugier. Man hat einen Kopfhörer auf, jetzt hört man dann noch was. Oh, da ist noch was. Was ist das? Lauter drehen, nachstellen, justieren. Mal hat man was verstanden, dann mal hat man auch nur das Rauschen wieder gehabt.
Ja, wenn da die Fernflieger kommen, die großen Bomber da, wenn sie gekommen haben von hinten. Ich krieg 2 Spezi. Und wie gesagt, wenn die großen Fernflieger gekommen haben und haben halt direkt auf Deutschland zugeflogen, auf ihren Kurs, dann haben wir auch simulierte Abschüsse gemacht. Da haben wir dann Frankfurt anvasiert oder München oder sonst was. Und wenn da etliche kommen, weißt du auch nicht, was los ist. Ne?
Haben Sie das gehört? Da hat der Warschauer also Abschüsse auf Ziele im Westen simuliert. Was denken Sie, könnte das vielleicht auch die Erklärung für den abgehörten Funkspruch vom Anfang sein, wo mehrere Städte in Bayern aufgezählt werden?
Fakt ist, jeder abgefangene Funkverkehr, jedes Signal konnte die militärische Lage entscheidend verändern. In den Aufklärungstürmen liefen die Abhörgeräte deshalb rund um die Uhr. Wie genau? Davon kann man sich in Bad Kötzting ein Bild machen.
Das ist eine Peilantenne für den Flugfunk gewesen.
In der ehemaligen Kaserne haben einige der früheren Aufklärungssoldaten ein Museum eingerichtet. Mit den Originalgeräten aus dem Abhörturm auf dem Hohen Bogen.
Die Geräte sind betriebsfähig aufgestellt worden. Im Prinzip mit Signalen aus der Konserve können wir die Arbeitsabläufe darstellen, wie sie früher in den Türmen üblich waren.
Hubert Wenzel, der frühere Leiter des Aufklärungsturms auf dem Hohen Bogen, macht hier regelmäßig Führungen. In jedem Raum stehen Dutzende ausrangierte Aufklärungsgeräte. Wo man auch hinschaut, Kippschalter, Kabel und Lämpchen. Fast wie in einem Raumschiff.
Aber das ist jetzt aktuell bloß. Ist das 8 Nummer?
Auch Funksprüche bekommen die Besucher zu hören. Nicht aus dem Kalten Krieg, sondern aus der zivilen Luftfahrt.
Das ist Englisch. Trotzdem schwierig zu verstehen für den Ungeübten. Dann kommt das ganze Rauschen dazu. Es ist also nicht so einfach gewesen. Ne? Und das zeigt auch den besonderen Stress für die Leute, die hier saßen. Das heißt also ständige hohe Aufmerksamkeit. Und das aus dem Rauschen dann das Richtige rauszuhören, um umzusetzen, das war die große Kunst.
Der Abhörturm auf dem Hohen Bogen wird nach der Wende zunächst zu Ausbildungs- und Übungszwecken weiter genutzt. 2002 wird auch er geschlossen. Inzwischen ist am Turm aber wieder Leben eingekehrt. Dank der speziellen Leidenschaft eines Privatmanns.
Servus, Herr Schreiner, ich grüße Sie.
Ja, grüß dich. Schön, dass du da bist.
Da geht's rüber, hoch im Biergarten und dann können wir direkt zum Aussichtsturm gehen.
Da gehen wir jetzt hin.
Okay, gerne.
Michael Schreiner ist Anfang 40 und, man kann es nicht anders sagen, verrückt. Als er Anfang 20 war, stand der alte Abhörturm gerade zum Verkauf. Und da hat er einfach zugeschlagen. Seitdem gehört ihm der Turm. Ein 70 Meter hoher Betonkoloss.
Als Kind haben mich Burgen und Türme schon interessiert und war cool. In dem Alter hat noch keiner gewusst, was kommt da auf mich zu, sondern ich habe es einfach einmal probiert und jetzt bin ich auch wieder da. Also hat geklappt.
An einer Seite des Turms hat Schreiner eine Wendeltreppe aus Metall anbringen lassen. Ganz oben befindet sich eine Aussichtsplattform. Knapp 300 Stufen geht es hinauf. Michael Schreiner hat zwar gedient, aber mit Militär eigentlich nicht viel am Hut. Seine Vision: ein Turmcafé mit Panoramablick über den Bayerischen Wald.
Es ist viel Arbeit herum, aber das ist eine Lebensaufgabe und ich verbinde mich auch damit. Und solange es einem gefällt, bin ich noch jung. Also ich hoffe, 30 Jahre habe ich noch vor mir. Solange mache ich es gern.
Der Turm auf dem hohen Bogen sieht genauso aus wie der auf dem Schneeberg, mit einem dicken Ring in der Mitte. Auf ihm liegt die kreisförmige Aussichtsplattform.
Ja, wir haben es geschafft und da haben wir jetzt den ersten wunderschönen Ausblick. Da ist jetzt der Bayerische Wald. Man kann jetzt rüberblicken nach rechts. Da sehen wir jetzt quasi den Alpenbereich, den niederen Bayerischen Wald. Und dann geht es halt hoch ins Fränkische. Und wenn man von der anderen Seite schaut, da wo jetzt alles komplett flach wird, da ist halt Tschechien.
Der kilometerweite Rundumblick macht noch einmal klar, warum dieser Standort so gut geeignet war zum Belauschen und Beobachten des Gegners im Ostblock. Heute blickt man von hier mitten ins vereinte Europa. Und am Fuß des Turms auf einen Biergarten.
Schön ist, im Biergarten kommen jetzt beide Nationen wieder zusammen, ob Tschechen oder Deutsche, Bayern, Sachsen. Es ist ein Anziehungspunkt für alle wieder.
Die alten Aufklärungstürme an der ehemaligen Grenze zum Ostblock, sie stehen noch immer auf ihren Bergen, als Relikte der Geschichte, inzwischen aber auch als Orte, die neue Verbindungen schaffen, wie auf dem Hohen Bogen und dem Schneeberg. Für den Turm auf dem Kornberg hingegen sind die Tage gezählt. Er soll abgetragen werden. Wann genau ist noch unklar.
Der abgehörte Funkspruch, den Sie am Anfang dieser Sendung gehört haben, was hat es nun damit auf sich? Dieter Jenke, der ehemalige Horchfunker vom Kornberg, weiß, warum darin eine geografische Linie durch Ostbayern durchgegeben wird. Es war ein Planspiel der tschechoslowakischen Armee.
Wir waren im Visier und im Normalfall war es so, dass diese Planspiele der tschechoslowakischen Streitkräfte immer so waren, dass man einen NATO-Angriff erst einmal angenommen hat, den man aber ziemlich schnell zum Stehen bringen wollte und dann das Kriegsgeschehen in einem Gegenangriff auf das gegnerische Gebiet zu verlagern. Man hat in dem Fall dann einen Gegenangriff auf bundesdeutsches Gebiet letztendlich gespielt und geübt.
Doch im Kalten Krieg hätte es vielleicht tatsächlich einmal so kommen können.
Das ist ja das Schöne, dass es diese Konfrontation in der Realität tatsächlich dann nicht gab, sondern dass es zu keinem Waffeneinsatz kam und wir in Frieden und Freiheit letztendlich jetzt hier leben können.
35 Jahre sind vergangen seit dem Fall des Eisernen Vorhangs. Ein Kapitel Geschichte, das inzwischen lange vergangen erscheint. Auch für die, die dort einst in den Abhörtürmen saßen, wie Martin Schuster.
Alle 4 Wochen fahre ich nach Selb zu meinen Schulfreunden. Ich bin dort aufgewachsen. Die 303, die Ostmarkstraße. Und jedes Mal sehe ich oben den Turm. Und ich denke mir, ich kann es gar nicht glauben, dass ich aktiv 7 Jahre da oben verbracht habe. In dem obersten dicken Stück im 11. Stock. Jedes Mal, wenn ich vorbei war, denke ich, das ist wie aus einer anderen Welt. Wie aus einem anderen Leben.